Ein weiteres Beispiel für die hervorragende musikalische Ausbildung war der Chorherr Ignaz Hörmann, der als Musiklehrer so manches Mädchen vom Dorf in ein Frauenkloster brachte und es so vom harten Dienstbodendasein befreite. Die Kanoniker setzten sich aber nicht nur für die musikalische, sondern auch für die schulische Ausbildung ihrer Untergebenen ein. In Urkunden von 1246 bis 1261 wird bereits ein Scholastikus genannt. Die Habacher Kinder hatten so, im Gegensatz zu den Kindern in unseren Nachbarorten, die Möglichkeit, eine schulische Ausbildung zu erhalten. Und dies lange, bevor erst 1802 die allgemeine Schulpflicht in Bayern eingeführt wurde. Und die Habacher Lehrer mussten gute Lehrer gewesen sein, da sie sich des Öfteren an höheren Schulen bewarben und auch genommen wurden. So zum Beispiel Hans Denk vom Haus Denk war Rektor der bekannten Sebaldus-Schule in Nürnberg 1525. Und Geiler schreibt 1756, aus dem Land der einfachen Leute hätten die Herren von Habach so manches Bauernkind zu hohen Würden emporgeführt. Einem Chorherr war auch Privatbesitz erlaubt. Ein deutlicher Unterschied zu einem Mönch. Der Privatbesitz erlaubte einerseits ein angenehmes weltliches Leben und andererseits kam dieser Privatbesitz oft auch den Menschen der Pfarrei und der Kirche zugute. Nur als ein Beispiel von vielen besagt eine Urkunde von 1629, dass im Haus zu Mandler, das einem Chorherrn Sedlmeier gehörte, dort die auf der Durchreise erkrankten Bettler und Vagabunden untergebracht wurden. Das Haus befand sich da, wo heute das Feuerwehrhaus steht und wurde 1651 abgerissen. Sehr viele Chorherren stifteten mit ihren privaten Geldern Kunstgegenstände. Dies war ein wesentlicher Beitrag zur Schaffung von Kleinoden des Barock und Rokoko in unserer näheren Umgebung, besonders für die zum Stift gehörenden Pfarreien. Des Weiteren hatte jeder Chorherr im Kapitel eine ihm zugewiesene Aufgabe zu erledigen. Einer war zuständig für die Finanzen, der andere für das Schulwesen, der andere für den Forst. Ein weiterer Punkt in den 24 Statuten verlangte die ständige Anwesenheit. Dieser Passus ist rot unterstrichen mit dem Hinweis auf den ohnehin schon sehr kleinen Chor. Keiner darf ohne Erlaubnis verreisen. Das Strafmaß wurde auch gleich aufgeführt, pro Versäumnistag einen Gulden. Bei einem geschätzten Jahreseinkommen von 1500 bis 2000 Gulden eine zu verschmerzende Strafe. Und auch die Kleiderordnung war in den Statuten geregelt. Wer nicht mit einem bis zum Knöchel oder mindestens bis zum halben Schienbein reichenden geistlichen Gewandes in der Öffentlichkeit erscheint, wird als Strafe mit einem halben Scheffel Weizen geahndet. Und der wichtigste Termin im Leben eines Chorherrn war 5 Uhr früh, täglich die gemeinsamen Gebete und Gesänge im Chor. Und anschließend besuchten sie die ihnen zugeteilte Pfarrei. Die Statuten wurden 1452 und 1608 erneuert und den jeweiligen Verhältnissen angepasst. Das 11. und 12. Jahrhundert war eine allgemeine Zeit des Erwachens und des Aufschwungs in ganz Europa. Eine wichtige Auswirkung davon war ein starker Anstieg der Bevölkerung, der etwa bis 1250-1300 anhielt. Habach dürfte um 1050 vor der Gründung des Stiftes ca. 60 Einwohner gehabt haben und um 1300 vielleicht etwa 250 Einwohner. Nach der Gründung des Chorherrnstiftes erlebte Habach einen wirtschaftlichen Aufschwung. Wälder wurden gerodet, Filze trockengelegt, Weiher angelegt, Straßen verbessert, eine bessere Arbeitsteilung wurde entwickelt, nicht mehr alles wurde im Haus selber gemacht. So entwickelte sich auf dem Lande das Schuster- und Schneiderhandwerk. Die Handwerker konnten sich im Schutz des Stifts ansiedeln, das Stift gab ihnen Aufträge, neue Häuser wurden gebaut. In der Landwirtschaft gab es Fortschritte, so konnten mehr Menschen ernährt werden. Der Bauer beackerte nun sein Feld mit dem Wendepflug, mit eisener Pflugschar. Nach dem Säen brachte er das Saatgut mit der Ecke in den Boden. Statt mit dem Zugriemen verwendete er das Kummet, das die Last beim Ziehen besser verteilte. Der Ochse wurde immer öfters durch das Pferd ersetzt. Damit konnte man täglich 2 Stunden länger arbeiten und die Hufe wurden durch Hufeisen geschützt, so konnte die 3- bis 4-fache Zugkraft erzielt werden. Um 1100 hatte Habach seine Stellung im Pfaffenwinkel inne. Aus dem Weiler Hegebach war eine wirtschaftlich gesunde und lebendige Ortschaft geworden, mit einem Stift, das überall Achtung genoss. Im Jahre 1249 übergab der edelfreie Heinrich von Weilheim die bis dahin selbstständige Pfarrei Thünhausen dem Stift Habach. Die seelsorgerische Betreuung übernahm nun ein Chorherr vom Stift Habach. Bisher haben wir uns hauptsächlich mit den Chorherren beschäftigt. Aber wie war das Verhältnis von Stift und Dorf oder zwischen den Chorherren und den übrigen Habachern? Das Chorherrenstift dominierte das Dorf und deren Bewohner allumfassend. Heute würde man sagen, in politischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und sozialer Weise. Der Propst und der Dekan mit seinen Chorherren hatten neben der kirchlichen Führung auch die politische Führung inne. Wahlen gab es selbstverständlich nicht. Wirtschaftlich. Fast das gesamte Dorf gehörte dem Stift, bis auf die Fahrnässe, das heißt die beweglichen Sachen. Dazu zählte neben den Fuhrwerken das Vieh. Die gehörten dem Freistifter, heute würde man sagen dem Pächter. Das Pachtverhältnis wurde formal jährlich erneuert. Aber wenn sich der Bauer nicht zu Schulden kommen hatte lassen, konnte er sicher sein, sein ganzes Leben auf dem Hof zu verbringen. Habach hatte keine freien Bauern. Das Stift war für viele Habacher Arbeitgeber, so für den Stiftsfischer, den Stiftsjäger und vielen Stiftsangestellten und natürlich für die Handwerker. Der Dekan hatte das Recht, die niedere Gerichtsbarkeit über die Habacher. Was die niedere Gerichtsbarkeit im Einzelnen umfasste, werden wir ein wenig später besprechen. In sozialer Hinsicht. Das Stift stellte soziale Sicherung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verfügung. Allerdings ohne einklagbaren Rechtsanspruch. Das Stift oder einzelne Chorherren halfen bei persönlichen Unglücksfällen, wie Krankheit oder Unfall. Vor 250 Jahren gab es in Habach, Sie werden staunen, schon ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus, ebenfalls recht ansehnlich und ziemlich großzügig in seinen Ausmaßen erbaut, so die Beschreibung von Geiler von 1756. Es muss in der Nähe des Augustinerhauses gestanden haben, aber der genaue Standpunkt lässt sich nicht mehr feststellen. Die Chorherren entschieden auch im Wesentlichen über die Chancen, die einer Untergebener hatte. Vom Schulbesuch in der Stiftsschule oder ob er auf eine weiterführende Schule gehen dürfte, welchen Beruf er lernen konnte und so weiter. Aber trotz aller Erschwernisse, trotz aller Einschränkungen, traf für Habach der Satz zu, unter dem Krummstab ist gut leben. Sie hatten es damit besser als unter der Hoheit oder der Hoheit eines Adeligen. Um 1300 ging eine über 200 Jahre dauernde Aufschwungphase in Europa zu Ende. Darüber hinaus verschlechterte sich das Wetter immer mehr. Immer wieder gab es Hungersnöte aufgrund vom schlechten, kalten Wetter. Völlig aus dem Rahmen fielen die Sommer 1345 bis 1347. Es sind die kältesten in diesem Jahrtausend. Der extreme sommerliche Wärmemangel in den 3 aufeinanderfolgenden Jahren war durch einen Vulkanausbruch in den Tropen verursacht worden. Und in der gleichen Zeit starb 1/3 der Bevölkerung Mitteleuropas an der Pest. Das Entsetzen der Zeit fand sein Echo in der alten Litanei. Herr, erlöse uns vor der Pest, dem Hunger und dem Krieg. Die 3 Geißeln gehörten zusammen. Kriegsverheerungen führten zu Lebensmittelmangel, die daraus folgenden Hungersnöte schwächten die Menschen und machten sie anfällig für Seuchen. Ein ausweglos erscheinender Kreislauf des Schreckens. Mit einer anschließenden allgemeinen Geldentwertung gingen auch die Erträge aus dem Grundbesitz zurück. Dies führte dazu, dass sich die wirtschaftliche Situation der Ritter im Laufe des Spätmittelalters erheblich verschlechterte. Sie reagierten mit Raubrittertum und überhöhten Forderungen gegenüber ihren Schutzbefohlenen und Untergebenen. Vielen Klöstern und Stiften wie Tegernsee, Polling oder Bennigbeuern drohte der wirtschaftliche Ruin, so auch dem Stift Habach. Desolata, also verödet, werden in jener Zeit viele Orte in den Urkunden genannt. Viele Höfe wurden verlassen und nie wieder aufgebaut. In Habach waren es wahrscheinlich die Lohenbauern südlich vom Eichbichl und in der Nähe von Habach das Lohdorf, das aufgegeben wurde. Nach dem Aussterben der Edlen von Weilheim gingen die Vogtrechte auch die von Seefeld über. Die Herren von Seefeld hatten die eben geschilderten Probleme. Wahrscheinlich versuchten sie mit brutalen Methoden die Gelder und Abgaben einzutreiben. Die Koherren sahen keine andere Chance mehr, als zu fliehen. Und in der Mitte des 14. Jahrhunderts war kein Koherr mehr in Habach. Habach war so viel wie verlassen. Die Eigentümer der Huisiburg von den Hausen konnten ihre Burg nicht mehr unterhalten und sie verließen sie. Jetzt war der äußerste Notfall eingetreten, den Graf Norbert in seiner Stiftsurkunde beschrieben hat. Der deutsche Kaiser Ludwig der Bayer musste zum Schutz eingreifen. Der Kaiser entzog den Seefeldern die Schutzrechte und nahm es unter seinem unmittelbaren Schutz, indem er die Vogtrechte am 30. April 1332 seinem Ritterstift Ettal übertrug. Und so ab 1360 war die Krise überwunden, es ging wieder aufwärts. Nach und nach wurden Güter hinzugekauft. Jetzt einige Bemerkungen zur offenen Hofmark Habach. Am 23. April 1330 verlieh Ludwig der Bayer an 17 oberbayerischen Klöstern und Stiften die niedrige Gerichtsbarkeit. Die niedrige Gerichtsbarkeit wurde auch Hofmarksrecht genannt. Offene Hofmark heißt, das Recht, die niedrige Gerichtsbarkeit nicht nur über Habacher auszuüben, sondern auch über Untertanen, die auf Höfen in anderen Orten saßen, aber zum Stift Habach gehörten. Zum Beispiel für die Bauern in Rixsee, Hechendorf, Hofheim oder ein Drittel von Zingelsdorf. Die niedere Gerichtsbarkeit umfasste erstens die Veranlagung von Steuern, zweitens die Musterung der Männer, drittens die Durchführung von Scharwerksdiensten, viertens Vormundschaft und Nachlass, fünftens Notartätigkeit, sechstens polizeiliche und Ordnungsfunktionen ausüben, so zum Beispiel Gesetzesüberschreitungen verfolgen. Das Richterhaus stand im Garten beim heutigen Baur und wurde 1810 abgebrochen und die Steine zum Hausbau in Hachtsee verwendet. Das Stift hatte auch einen Gerichtsdiener. Und der Lindenbaum, der da stand, wo heute das Leichenhaus steht, war im Mittelalter der Prangerplatz. Dort wurden die Gerichtsurteile verkündet und auch die weltlichen Neuigkeiten, die in das Dorf kamen. Und am 1. Dezember 1331 bestätigte Kaiser Ludwig der Bayer die Stiftsurkunde von Habach. Ab 1446 bis 1802 wurden die Dekane des Stifts Pfarrer von Habach anstelle der Pröpste. Die Pröpste lebten von da an in Augsburg und ab 1560 in München. Ab 1560 hatte Herzog Albrecht V. das Recht bekommen, die Pröpste von Habach zu ernennen. Seitdem stand Habach stark unter Münchner Einfluss. Der Propst war der erste Würdenträger und Vorgesetzte in einem Stift. Mit seinen Entscheidungen nahm er großen Einfluss auf das Stift und das dörfliche Leben. 1492 bestätigte Papst Innozenz VIII. Die Einverleibung der Pfarreien Dünhausen, Frauenrhein Hofheim, Hechendorf, Rixi und eines Teil von Simmelsdorf, St. Georg, in der Stift Habach. Noch im selben Jahr, 1492, war der Stift in Gefahr, zugunsten des neu errichteten Kollegiatstifts zu unserer lieben Frau in München aufgelöst zu werden. Kurz vor Schluss wurde anstatt Habach das Stift Schliersee aufgelöst. Die Versuche der bayerischen Herzöge, das Stift Habach aufzulösen, scheiterten an der fehlenden Seelsorge für die umliegenden Pfarreien. So ab 1450 bis ungefähr 1580 herrschte in ganz Bayern eine gute Zeit. Die guten Verhältnisse verführten zum Müßiggang. Der Herzog erließ eine Verordnung, zum Beispiel, dass Hochzeiten nur noch 3 Tage gefeiert werden durften und nicht mehr die ganze Woche. Beim Bader am Samstagnachmittag, dem allgemeinen Waschtag, ging es auch ganz lustig und locker zwischen Männern und Frauen zu. Und auch in den Stiften und Klöstern gab es Disziplinlosigkeiten und Auswüchse. Erschwerend kam hinzu, im selben Zeitraum gab es eine mangelnde oder schlechte Priesterausbildung zu beklagen. Vor diesem Hintergrund müssen die nachfolgenden Visitationsprotokolle verstanden werden. 1452 erschienen die Chorherren mit Jagdstiefeln, Hörner und Falken im Chor. 1458 rügt Herzog Albrecht in einem Brief, sie leben bübisch und sträflich. Anscheinend werden die Chorherren des Öfteren vor dem geistlichen Rat zitiert. Aber diese Auswüchse hatten alle Stifte zu beklagen. Beuerberg, Dietramszell, Bernried, Nichteinhaltung der Fastenzeiten, zu lockeres Leben, Vernachlässigung der Seelsorge. Diese Missstände wurden erkannt, so ab 1560 setzte ein starker reformischer Eifer und Eingriffe der bayerischen Herzöge zur Verbesserung der Klerikerausbildung ein. Priesterseminare wurden gegründet, das Stift genoss wieder Achtung in den Augen der Bürger. In ein paar kurzen Sätzen möchte ich noch auf Veränderungen hinweisen, die so um 1500 eingesetzt haben. So um 1450 wurden Familiennamen eingeführt. Vorher wurde dem Vornamen eine typische Bezeichnung hinzugefügt. Konrad der Schmied, die Berufsbezeichnung. Franz der Lange, ein Körpermerkmal. Oder Sepp der Schwab, eine geografische Bezeichnung. Und bei der ersten Steuerliste für Habach 1520 hieß es dann schon Konrad Schmied. Hier wurde schon der Familiennamen dann aufgeführt. Oder ein Beispiel eines alten Habacher Familienname. Im Habach gab es um 1450-1502 Schuster. Einer davon hieß Lorenz Bertel, der Schuster Lenz. Und daraus wurde dann der Hausname Lenz Schuster. Zur Kleidung. Bis 1500 trugen Männer grob gewölkte lange Strümpfe. Keine Hosen, nur Mäntel auf dem Land. Ab dann verband man diese Strümpfe durch einen Zwickel und schuf so das Kleidungsstück, das wir heute Hosen nennen. Habach hatte 2 Bader, einen für die Chorherren und einen für die übrigen Habacher. Im neuen Saalbuch von 1629, heute würde man Grundbuch sagen, sind 59 Orte aufgeführt, in denen Habach Besitzungen hatte. Und noch eine Geschichte zum Wetter oder wie das Wetter den Wechsel des bayerischen Hauptnahrungsmittels beeinflusste. Zwischen 1585 und 1600 brach aufgrund der sehr kalten und regenreichen Witterung der Weinbau in unserer Gegend zusammen. Die Tropfen waren sauer und unerschwinglich teuer. Und darüber hinaus bekam der Herzog vom Wein keine Steuereinnahmen, aber sehr wohl vom Bier. Brauereien wurden gefördert. Eine Brauereigründungswelle setzte ein. Kein Wunder, dass der saure Wein als alkoholisches Hauptgetränk vom Bier verdrängt wurde. Ein sehr beliebtes Bier, damals wie heute, war das Weißbier. Seitdem trinkt man bei uns Bier und nicht mehr den sauren bayerischen Wein. Eine kurze Pause. Und ist eine Anmerkung noch zum Vortrag. Es wäre vermessen, alle Details und Gegebenheiten einer über 1000-jährigen Ortsgeschichte in einem Vortrag ansprechen zu wollen. Viele Themen unserer Ortsgeschichte würden einen eigenen Vortrag füllen. Ich hoffe, Ihnen trotzdem einen ausführlichen Rückblick auf die wechselvolle Geschichte vermitteln zu können. Die Geschichte des Kuhheim-Stiftes, Teil 2. Wir befinden uns jetzt Anfang des 17. Jahrhunderts. Die Musterungen wurden verschärft, Soldatenwerber gingen von Ortschaft zu Ortschaft und suchten Freiwillige für die Kriegstruppen. So erlebten unsere Habacher Vorfahren den Beginn des Dreißigjährigen Krieges. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 brachte unermessliches Leid über ganz Mitteleuropa. Der Dreißigjährige Krieg führte in Deutschland zu einem fast 40-prozentigen Bevölkerungsverlust. Der lange Krieg hatte durch Verwüstung, Brandschatzung, Pest, Hunger, Mord und Totschlag Lücken in die Dorfgemeinschaft geschlagen. Ganze Familien waren ausgestorben, Häuser verwaist oder heruntergekommen, Höfe verbrannt und nicht wieder aufgebaut, der Viehbestand dezimiert und die Felder verwahrlost. Durch die vielen Soldateneinquartierungen und der Tatsache, dass die jungen Männer oft jahrelang bei den oft sehr groben Kriegstruppen bleiben mussten, entstand ein unheimlicher Sittenverfall, eine Verrohung der Menschen. Insgesamt dauerte es viele Jahre, bis die schlimmsten Spuren des Krieges beseitigt und seine Narben geheilt waren. Dies kann durch Gerichtsprotokolle und Steuerlisten anschaulich belegt werden. Die üblichen Wirtshausraufereien wurden nach dem Dreißigjährigen Krieg wesentlich härter geführt. So wurde bei einer Rauferei mit Zindelsdorfern einem gleich das ganze Ohr abgebissen oder einem anderen die Finger aus der Hand gerissen. Wie verlief der Krieg bei uns? Im Mai 1632 hielten Habacher und Eidlinger auf der Eidlinger Höhe Wache. Als die herannahenden Schweden erspäht wurden, schlugen sie überall Alarm und richteten sich für die Verteidigung ein. Durch den unerschrockenen Zusammenhalt der Männer in unseren Dörfern konnten diese geschützt und der Feind vertrieben werden. Während den Kämpfen haben sich die Frauen und Kinder mit ihren wichtigsten Habseligkeiten und dem Vieh 10 Tage lang im Achgraben versteckt. Die Scharmützel mit den Schweden zogen sich ungefähr ein Jahr bis Frühjahr 1633 hin. Auf dem Fußweg nach Eidling ist noch ein steinernes Kreuz erhalten, das an einen schwedischen Offizier und 8 schwedischen Soldaten erinnert, die dort bei Kämpfen gefallen sind. Nach den Schweden kamen im Frühjahr 1633 die Kroaten. Sie waren nach überlieferten Berichten oft sehr grausam gegenüber der Bevölkerung. Sie verwüsteten die Häuser und Felder. Außerdem plünderten die Kroaten auch die Jaudmühle und Tummermühle und steckten sie anschließend in Brand.